Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es sicherlich erkannt, das war jetzt nicht Berlioz' Sinfonie Fantastique, sondern das war ein Ausschnitt aus dem letzten Satz aus Beethovens 9. Sinfonie und wir hören in diesen Ausschnitt noch ein bisschen weiter hinein.
Freude!
Ja, alle kennen diese Melodie. Erstmal ein Sänger allein. Und jetzt antwortet der Chor mit der gleichen Melodie. Die 9. Sinfonie ist ein so gewichtiges Werk, dass sich ganz viele von Beethovens Nachfolgern an dieser Musik orientiert haben, unter anderem auch Hector Berlioz in seiner Sinfonie Fantastique. Und da zeige ich Ihnen jetzt direkt einen Ausschnitt aus seinem letzten Satz. Das ist der Teufel, der diese Melodie vorsingt. Sie hören im Hintergrund auch Kirchenglocken, es ist Mitternacht. Und jetzt kommt der Teufelschor und antwortet darauf. Ire dies illa. Das Hexenballett. Wieder der Teufel. Der Teufelschor oder Leichenchor, wenn Sie wollen. Ja, und hier der Hexentanz. Und wir unser Teufel. Nun eine ganz einfache Melodie, aber er hat sich die Melodie nicht selber ausgedacht, sondern er hat sie zitiert, und zwar aus der gregorianischen Totenmesse. Berlioz war der erste Komponist im 19. Jahrhundert, der auf die Idee kam, diese Melodie zu zitieren. Und dann, das wissen Sie schon, wenn Sie meine Podcast regelmäßig hören, haben da eben ganz viele Komponisten nachgeeifert und diese Melodie auch zitiert. Ja, wir werden in diese Musik noch hineinhören, weiter hineinhören. Aber ich wollte Ihnen hier gleich am Anfang zeigen, wie besonders diese Sinfonie Fantastique von Hector Berlioz ist, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Das Interessante ist, dieses Stück ist nur 5 Jahre nach der Uraufführung von Beethovens 9. komponiert worden. Also es ist ganz nah an Beethoven noch ran. Beethovens 9. ist 1825 uraufgeführt worden. Hector Berlioz' Sinfonie Fantastique ist 1830 uraufgeführt worden. Und wissen Sie, es gibt im 20. Jahrhundert einen berühmten Roman von Thomas Mann, Da ist Dr. Faustus. Und in Dr. Faustus gibt es einen Komponisten, der unbedingt die Rücknahme von Beethovens Neunte komponieren wollte. Also eine Art Anti-Beethovens Neunte. Die hat er dann auch komponiert. Das Interessante nur ist, dieses Stück gab es längst und das ist die Sinfonie Fantastique von Hector Berlioz. Und das schauen wir uns erst einmal an. Was ist das Besondere an Beethovens Neunte? Die Beethovens Neunte ist eigentlich das letzte große Werk der Aufklärung. Alle Menschen werden Brüder. Man hofft, dass die Menschen klug werden und aufgeklärt, auch klug aus der Geschichte, dass die sozusagen sich bilden werden, dass die Bildung ihnen hilft, die Vernunft zu benutzen. Und wenn sie die Vernunft benutzen, dann werden sie alle Brüder, dann gibt es sowas wie Nationen nicht mehr. Und dann reichen sich alle die Hände und wählen keine schlimmen Parteien, meine Damen und Herren. So ist das. So hoffte man das am Ende des 18., zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das war der Höhepunkt der Aufklärung. Nun, und kurze Zeit danach kippte die ganze Sache und wir haben so etwas wie die schwarze Romantik. Und für die schwarze Romantik steht Hector Berlioz und auch andere Komponisten wie Franz Liszt, Frédéric Chopin, Franz Schubert. Und was sagte die schwarze Romantik? Die schwarze Romantik sagte, es gibt gar keine Vernunft. Die Vernunft ist etwas nur, was man tagsüber lebt. Aber wenn man nachts ins Bett geht, dann kommen die inneren Dämonen, dann kommen die inneren Begierden. Und deswegen haben wir hier einen negativen letzten Satz, einen negativen Schlusssatz. Man könnte sagen, wenn Beethovens Neunte die Utopie war, haben wir hier eine Dystopie. Aber nachdem wir hier ein bisschen in dem letzten Satz gewesen waren, kommen wir zum Anfang des Stückes. Und dieser Anfang ist ganz anders als das Ende. Er ist zart, er ist fein. Man hat das Gefühl, das ist eine Musik aus Seide. Wunderschön. Na, wir werden das gleich noch einmal ganz hören. Es ist eigentlich kein richtiger Beginn. Es ist, meine Damen und Herren, ein Einsetzen mittendrin in die Musik. Das ist typisch romantisch, dass man den Zuhörer ständig überrascht. Und hier beginnt die Musik mittendrin eigentlich mit einer Schlussfloskel. Und dann geht's los. Und diese Musik stellt dar die Sehnsüchte und die inneren Gefühle eines jungen Mannes, eines Künstlers. Und auch das ist typisch für die schwarze Romantik, dass das eine Schönheit ist, aber eine gefährdete, eine ständig gestörte Schönheit. Ja, die Schlussfloskel. Es endet eigentlich. Und jetzt beginnt etwas Neues. Sie gleich auf die Kontrabässe, und zwar auf die Pizzicato-Kontrabässe. jetzt. Gleich kommen Sie nochmal. Achtung jetzt. Da haben Sie gehört, Sie waren so ein kleiner Störer. Und jetzt haben wir plötzlich eine Raumillusion. Irgendwo ganz hinten scheint eine Feier zu sein oder Menschen oder etwas ganz anderes. Und das kommt immer näher. Immer näher. Aber unser Held ist immer noch ganz alleine für sich. Gleich haben wir wieder eine Störung. Störung. Von unten. Die Schönheit ist stets gefährdet, meine Damen und Herren. Gleich eine kleine Dissonanz. Jetzt. Berlioz liebt Dissonanzen. Jetzt wieder. Das ist der innere Schmerz. Und jetzt läuft die Musik aus. Sie hat keinen wirklichen Schluss. Sie läuft so ins Ungefähre aus. Gleich kommt in den Holzbläsern wieder eine Störung. Also. Wieder eine Raumillusion. Ein innerer Raum entsteht. Wir hören deutlich, dass einige Klänge näher und andere Klänge ferner sind. Wir sind in einem inneren Raum. Vielleicht eine Naturillusion oder irgendetwas. Und jetzt kommt die Musik näher. Und jetzt hören wir eine Melodie, die Sie sich unbedingt merken sollten. Jetzt. Thank you. schwer und die Melodie ist eine ganz besondere, denn sie stellt eine Frau dar, und zwar eine ganz bestimmte Frau. Wir haben in diese wunderschöne langsamen Einleitung gehört, wie unser Ich, unser Held, voller Sehnsüchte war und jetzt hat er plötzlich eine Frau gesehen, auf die er seine Sehnsüchte projizieren kann. Ja, und diese Frau gab es wirklich, meine Damen und Herren. Das war eine englische bzw. irische Schauspielerin, die in Paris Shakespeares Hamlet gespielt hat. Und Berlioz hat zwar kein Englisch verstanden, aber er war total fasziniert von dieser Schauspielerin und hat sich unendlich in sie verliebt. Und daraufhin hat er ganz viele Briefe, Liebesbriefe geschickt, auf die diese Schauspielerin überhaupt nicht geantwortet hat. Naja, und daraufhin hat Hector Berlioz diese Sinfonie Fantastique komponiert. Und diese Sinfonie Fantastique war ein großer Skandal bei der Uraufführung. Und Skandale sind in Frankreich immer auch Riesenerfolge, weil tout Paris, ganz Paris geht dann irgendwie ins Konzert, um diese Skandale zu erleben. Also, Berlioz war sofort ein berühmter Mann nach der Uraufführung dieser Sinfonie Fantastique. Und nun hat ihn tatsächlich diese Schauspielerin erhört, nachdem eine echte Sinfonie für sie komponiert wurde. Und sie hat ihn nicht nur erhört, sie haben sich kennengelernt, sie haben sich ineinander verliebt und sie haben geheiratet. Und die Hochzeit ging in die Brüche. Also das war keine lange Hochzeit. Also romantische Seelen sollten schwärmen, sollten sich verlieben, sollten aber nicht unbedingt heiraten. Das lernen wir daraus. Ja, aber die Sinfonie ist herrlich, die er daraus gemacht hat. Und diese Melodie, die Sie gerade gehört haben, das ist also diese Frau. Und wir hören uns diese Melodie noch einmal an. Und dann merken wir, dass wir nicht nur die Melodie haben, wir hören im Hintergrund ein Herzklopfen des Komponisten. Achtung. Herzklopfen. Brumm, brumm. Nochmal. Der Mann hat Herzrhythmusstörungen. Ja, da klopft sein Herz. Und Sie merken, dass dieses Herzklopfen wieder diese Schönheit der Melodie stört. Und diese Stelle ist noch aus mehreren Gründen interessant, weil wir hier mehrere Tempi haben. Die Zeit ist hier keine feste Größe in der Romantik, sondern sie verläuft in Wellen. Die Musik ist mal schneller, mal langsamer, mal schneller, mal wieder langsamer. Das ist schon extrem modern. Langsam gegen schnell. Die Melodie ist einigermaßen langsam. Die Begleitung ist recht schnell, das Herzklopfen. Aber gleich wird's noch extremer. Jetzt wird's wieder langsamer. Langsamer. Und plötzlich ganz schnell. Jetzt. Und plötzlich wieder langsam. Und wieder ganz schnell. Und jetzt wird diese Melodie weiterentwickelt. Gleich kommen wir zum zweiten Thema. Jetzt. Ja, und Sie haben ja gemerkt, das zweite Thema ist gar nicht das zweite Thema. Wir haben wieder ta da 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 da. Wir haben immer wieder die Geliebte, das Thema der Geliebten. Das Ding ist nämlich monothematisch. Es gibt hier kein zweites Thema. Nur die Geliebte spukt ihm im Kopf, da gibt's gar keinen Platz mehr für irgendein zweites Thema, meine Damen und Herren. Wir haben das schon einmal erlebt, auch wieder in einem romantischen Stück, und zwar in dem Klavierkonzert von Robert Schumann, wenn Sie sich erinnern. Da ist das ganze Klavierkonzert auf ein einziges Thema aufgebaut, und das ist das Clara-Thema, das ist das Thema der Clara. Ja, und hier ist dieses ganze Sinfonie auf diesem Thema der Geliebten aufgebaut, beziehungsweise dieses Thema spuckt in allen Sätzen. Das werden Sie also in allen Sätzen wiederfinden. Deswegen ist es wichtig, sich dieses Thema zu merken. Da, 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 di, 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 di. Das ist immer die Geliebte. Berlioz hat dafür einen Namen sich ausgedacht, für ein Thema, das in allen Sätzen wiederkehrt. Er nannte es die Idee fix, die fixe Idee, Idee fix. Naja, und die Franzosen, die sich gerne über ihre Nationalhelden lustig machen, die haben aus der Idee fix natürlich ein Idee fix gemacht, den kleinen Hund in Asterix und Obelix, der einen nicht von der Stelle weicht, der also immer mit einem mitläuft, genauso wie dieses Idee fix, wie diese Idee von der Geliebten bei Berlioz. Wir kommen jetzt gleich zum zweiten Satz. Aber bevor wir zu diesem zweiten Satz kommen, wieso weiß ich das alles, meine Damen und Herren? Wieso weiß ich, dass der Anfang ja Träume und Leidenschaften waren? Wieso weiß ich, dass diese eine Melodie die Geliebte darstellt? Wieso weiß ich, dass wir im zweiten Satz auf einem Ball sind? Denn das werden wir jetzt gleich sein. Wir sind gleich auf einem wunderbaren Ball, wo die Leute Walzer tanzen. Nun, ich weiß das deswegen, weil Hector Berlioz, der hat, als er diese Sinfonie komponiert hat, hat er dem Publikum Programme davor in die Hände gereicht, und auf diesen Zettel stand genau geschrieben, was sich Berlioz in jedem Satz gedacht hat. Und dort hat er gesagt, der erste Satz beginnt mit Träumen und Leidenschaften. Und dann kommt die Hauptmelodie, die Idee fix, die schöne Geliebte, die der Künstler nicht kriegt. Und die ganze Sinfonie bekam den Beinamen Episoden aus dem Leben eines Künstlers. Damit ist natürlich Hector Berlioz selbst gemeint. Das heißt, die Leute wussten genau, was sie gleich hören werden. Sie bekamen die Geschichte, die dann musikalisch auskomponiert wurde. Und vielleicht haben sie das in der Schule gelernt. So etwas nennt man Programmmusik. Und tatsächlich ist Hector Berlioz der offizielle Erfinder der Programmmusik. Es gab die schon früher auch in der Barockmusik, aber das vergessen wir jetzt. Der offizielle Erfinder der Programmmusik ist Hector Berlioz, und zwar mit dieser Sinfonie Fantastique. Ab diesem Sinfonie Fantastique wird man häufiger Stücke in der Romantik komponieren, die Geschichten erzählen. Das könnte zum Beispiel die Moldau sein oder die Faust-Sinfonie von Liszt oder halt alle möglichen anderen Werke. Berlioz hat damit angefangen. Und deswegen weiß ich auch, dass wir im zweiten Satz auf einem Ball sind. Unser trauriger Künstler will sich offensichtlich ein bisschen ablenken und geht auf einen Ball. Naja, aber auf diesem Ball ist auch seine Geliebte oder die Frau seiner Träume. Nur sie tanzt da in den Armen eines anderen Mannes. Und das, meine Damen und Herren, ist interessant, wenn sie dann ihm vorbeitanzt. Dass sie an ihm vorbeitanzt, hören sie sofort, weil da die Idee fix, also die Melodie, da, 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 die kommt dann plötzlich wieder auf. Aber Berlioz komponiert hier quasi mit filmischen Mitteln, als hätte er eine Kamera vor sich. Und er dreht die Kameralinsen jetzt so um, dass man die Tanzenden im Hintergrund nur sieht. Und die Frau seiner Träume wird ein bisschen in den Vordergrund geschoben. Also es ist eigentlich so eine Art Kameratrick, welcher hier vorweggenommen wurde. Denn um 1830, da gab's ja noch keinen Film. Aber Berlioz denkt wirklich filmisch. Das ist ganz spannend. Ja, Wind im Hintergrund. Der Held betritt gleich den Ballsaal. Und merken Sie sich schon die Harfe. ein Walzer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Achtung, gleich kommt die Geliebte. Und die Tänzer verschwinden in den Hintergrund. Da ist die Idee fix. Da tanzt sie an ihm vorbei. Die Tänzer sind immer noch da, aber im Hintergrund. Und gleich klopft unserem Helden das Herz. Pa-pa-pa-pam, passen Sie auf. Pa-pa-pa-pam. Und wieder unser Walzer. Ja, wenn das Herz ihm klopft, dieses Pa-pa-pa-pam, Pa-pa-pa-pam, das erinnert einen doch sehr an die 5. Sinfonie von Beethoven, nicht wahr? Pa-pa-pa-pam. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ja auf die Harfe aufpassen. Ja, und da waren die Zuhörer in Deutschland ganz schockiert, als sie plötzlich dieses dekadente, parfümierte, französische Instrument, eine Harfe, in einer heiligen deutschen Kunst wie der Sinfonie entdeckt haben. Das fanden sie also ganz schlimm. Sie werden in Deutschland erst bei Mahler in einer Sinfonie Harfen sehen oder hören. Mit einer einzigen Ausnahme, das ist Bruckners 8. Sinfonie. Aber ansonsten haben sie so gut wie niemals Harfen in einem Sinfonieorchester. Aber der Berlioz, der hat sich sowas erlaubt, der hat sich überhaupt ganz vieles erlaubt. Und heute gilt Berlioz als der eigentliche Erfinder des klassisch-romantischen Orchesters, auf das sich dann später Richard Strauss, Wagner, Debussy, Ravel bezogen haben. Bei Berlioz haben sie diese ganz neuen Ideen, unter anderem diese Harfe, aber auch andere Instrumente. Zum Beispiel jetzt in dem 3. Satz, da bekommen wir ein Englischhorn zu hören. Das war damals ein relativ neues Instrument. Und jetzt müssen Sie sich eins für alle Ewigkeiten merken. Ein Englischhorn ist kein Horn. Es heißt aus irgendwelchen dämlichen Gründen so, aber es ist kein Horn. Ein Englischhorn ist ein Oboeninstrument, es ist eine große Oboe. Es klingt ein bisschen tiefer als eine richtige Oboe, aber ein bisschen höher als ein Fagott. Das ist also ein Englischhorn, wir werden das gleich hören. Ja, und wir werden gleich nicht nur ein Englischhorn hören, sondern wir werden ein Englischhorn und eine Oboe hören. Und zwar sind wir jetzt auf dem Land. Hier hat sich Berlioz wahrscheinlich von Beethovens 6. Sinfonie beeinflussen lassen, der Pastorale. Also wir haben jetzt eine Szene auf dem Land. Unser Held kann es in Paris nicht aushalten. Dort läuft ihm immer diese Frau vor die Augen. Und deswegen geht er aufs Land. Und zu Beginn hören wir auf diesem Land zwei Hirten. Und der eine Hirte wird vom Englisch Horn dargestellt. Der andere Hirte antwortet ihm von ganz, ganz weit weg mit der Oboe. Und er ist tatsächlich ganz weit weg, denn Berlioz lässt ihn versteckt hinter dem Orchester antworten. Also live sehen sie die Oboe gar nicht, sie hören sie nur. Ja, und dieses Duett zwischen den beiden Oboen, also dem Englischhorn, der großen Oboe und der kleinen Oboe, der normalen Oboe, das hören wir uns an. Ja, es ist Englischhorn. Und jetzt die Antwort, ganz weit weg. Ja, das ist die Oboe, die ihm antwortet. Und schon wieder haben sie eine Raumillusion. Und Antwort. Und gleich kommt eine wunderschöne Melodie. Ohne Bässe. Wie gesagt, die Schönheit ist immer gefährdet. Bei den Melodien hat sich Berlioz immer an Bellini orientiert. Er fand Bellinis Melodik so schön und hat sich da inspirieren lassen. Und so eine Stelle würden Sie auch in der deutschen Sinfonik der Zeit, also bei Schumann oder Mendelssohn oder auch Schubert, so nicht finden. Denn die arbeiten immer von dem vierstimmigen Streichersatz aus. Das heißt also, eine Melodie muss immer einen Untergrund haben, auf dem sie irgendwie steht. Aber dass eine Melodie für sich selber so auftaucht, ohne irgendwelche Begleitungen, das traute sich diese merkwürdige Franzose, unser Hector Berlioz. Ja, und das ist natürlich wunderschön, aber keine Schönheit ohne Störung. Und die Störung kommt in der Mitte des Satzes, da entdeckt plötzlich unser Held die Geliebte. Und es ist nicht ganz klar, ob sie zufällig auch auf dem Land ist oder ob sie ihm einfach im Kopf herumspuckt. Und man hört so eine Art Streit zwischen dem Helden im Bass und der Idee fixe, pa, 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 da. der Idee fix in den Holzbläsern. Und aus diesem Streit wird dann ein Gewitter. Dann haben wir plötzlich eine Gewitterszene. Und hier kann man so wunderschön sehen oder beziehungsweise hören, was wirklich das Romantische ausmacht. Dass die äußeren Vorgänge immer Spiegelbild des Inneren sind. Das heißt, wir haben deswegen draußen ein Gewitter, weil unser Held in seinem Innern, in seinem Herzen ein Gewitter hat. Jetzt der Held im Bessen. Das ist der Held, der aufgeregt ist. Und Idee fix. Da taucht sie auf. Und unser Held regt sich auf. Idee fix. Wieder der Held. Und er regt sich langsam immer mehr auf. Und gleich haben wir ein Gewitter. Mehr Erregung. Gewitter. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch wirklich eine spannende Musik bis jetzt. Aber ich sag Ihnen, das war noch gar nichts. Denn das richtig Verrückte, Bizarre, Fantastische, das kommt jetzt erst in den nächsten zwei Sätzen. Unser Held bekommt seine Geliebte nicht aus dem Kopf. Aber kriegen kann er sie auch nicht. Sie will nichts von ihm wissen. Also beschließt unser Held, seinem Leben ein Ende zu machen und Gift zu nehmen. Da er ein romantischer Held ist und praktisch nicht begabt, nimmt er etwas zu wenig Gift und stirbt nicht, sondern hat eine wahnsinnig tolle, verrückte Drogenvision. Und die beiden letzten Sätze erzählen die Drogenvision. Berlioz war der Sohn eines Arztes und Apothekers. Er hatte Erfahrungen mit Drogen. Er kam da leicht ran und er hat eine Menge experimentiert. Und wenn er jetzt deswegen diese Drogenräusche auskomponiert, dann ist das nicht nur angelesenes Wissen, sondern das ist erfahrenes Wissen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Berlioz immer wieder diese Raumillusionen auskomponiert. Ja, auch schon im ersten, zweiten und dritten Satz. Auch diese filmische Schnitte oder dieses filmische Denken. Das ist ja ein Denken, das sie aus einem anderen Bewusstseinszustand herausnehmen, als aus dem normalen, gesunden Bewusstseinszustand. Da hat er wahrscheinlich seine Erfahrungen mit Raum und Zeit aus dem Drogen heraus quasi musikalisch verarbeitet. So erkläre ich mir bestimmte Aspekte in Berlioz Musik. So, aber unser Held, der wollte sich umbringen, das hat nicht geklappt und er hat jetzt Drogenvisionen. Und die erste Drogenvision sieht so aus, dass er sich vorgestellt hat, er hat die Geliebte umgebracht. Spätestens an dieser Stelle frage ich mich, warum hat die Engländerin später geheiratet? Es ist doch klar, mit diesem Mann kann man keine Ehe führen. Egal. Also, er hat in seiner Drogenvision die Geliebte umgebracht und wurde dabei geschnappt und muss jetzt vors Gericht. Das heißt, der vierte Satz beschreibt den Gang zum Schafott. Er wird ja gleich einen Kopf kürzer gemacht. Bei diesem Gang zum Schafott hören sie dann die Blechbläser und das scheint das Volk zu sein, das da irgendwie immer schreit, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Hier sind wirklich die Erfahrungen der Französischen Revolution noch da, die ja eine ganz brutale Angelegenheit gewesen ist. Ja, also er geht zu diesem Richter und der Richter sagt Kopf ab. meine Lieblingsinstrumente, die Fagotte. Ja, es ist eine Art Trauermarsch. Aber ein bizarrer Trauermarsch. Gleich erschrecken Sie. Ja, das Jahrzehnte vor Stravinsky und Sacre. Berlioz war wirklich ein Ausnahmekomponist. Klingt fast wie Trickfilmmusik. Gleich schreien die Masse. Kopf ab in den Blechbläsern. Ein bisschen vor, bis zum Schluss des Satzes. Und zwar am Schluss des Satzes erscheint ihm das Thema der Geliebten, also die Idee fix, als eine kurze Vision. Und dann sagen die Richter: Todesurteil, Todesurteil, Todesurteil. Achtung! Und jetzt Todesurteil des Gerichts. Ja, meine Damen und Herren, nun kommen wir zum letzten Satz. Und im letzten Satz sind wir plötzlich in Deutschland. Naja, im Drogenrausch unseres Helden hat er sich nach Deutschland begeben. Und zwar nicht irgendwo nach Deutschland, sondern in den Harz. Und zwar nicht irgendwo in den Harz, sondern auf den Blocksberg. Warum nun auf den Blocksberg? Da gibt es die Hexen. Und das weiß unser Hector Berlioz, weil er ein großer Fan von Goethe und auch vor allem von Goethes Faust ist. Und da gibt's ja diese berühmte Szene auf dem Blocksberg mit den Hexen und so weiter. Vor allem tritt da aber auch seine Geliebte auf. Aber sie tritt in diese Fantasie als Oberhexe auf. Das ist so dieses typisch Romantische, ne? Die Frau ist entweder die Heilige oder die Hure, ne? Am Anfang in den ersten Sätzen, wo er sie nicht kriegen kann, da ist sie für ihn die Heilige, diese Idee fix. Und als er sie sozusagen nicht mehr kriegen kann, dann taucht sie in seinen Fantasien als Hexe auf. Und zwar eine Hexe, die dann sozusagen mit dem Teufel schlafen wird. Und die Musik ist durchaus auch Bordellmusik, die wir dazu haben. Und damit Sie das erkennen, spiele ich Ihnen nochmal die Idee fix aus dem ersten Satz vor. Und nun, wie sie im letzten Satz als Hexenthema klingt. So ist das, meine Damen. Halten Sie sich von zu romantischen Herren fern. Und jetzt sind wir auf dem Blocksberg. Ja, die Bässe spielen schon so Tritonie, Teufelsintervalle. Man hat richtig Angst.
merkwürdige Stimmen. Jetzt.
Gleich reitet die Oberhexe an, unsere Idefix. Und gleich gibt es eine Art Filmschnitt. Jetzt, wie ein Filmschnitt. Noch einmal, Oberhexe. Das ist Bordellmusik, meine Damen und Herren. Haben Sie unseren Teufel mit der Dies ihrer Melodie aus der Gregorianik. Teufelschor. Und jetzt Hexentanz. Aber das haben wir uns ja schon zu Anfang angehört. Ja, meine Damen und Herren, hier im letzten Satz merken Sie, dass es wirklich eine Parodie, eine negative Parodie auf diesen positiven Schluss von Beethovens 9. Sinfonie. Und ich möchte aber damit gar nicht aufhören, sondern Ihnen ein anderes Ende vorspielen. Und zwar das Ende des dritten Satzes, der Szene auf dem Lande. Weil das so ein ganz merkwürdiges, sehr avantgardistisches Ende ist, aber auch ein sehr poetisches Ende. Und zwar ganz am Schluss, bei der Szene auf dem Lande, haben wir wieder unsere Hirten. Beziehungsweise nur einen Hirten, denn er ist allein. Und wenn er mit seinem Englischhorn seine Weise anspielt, antwortet ihm nicht der andere Hirte, der ist irgendwie weg, sondern nur das Donnergrollen. Und bei diesem Donnergrollen haben sie allein ausschließlich Pauken. Da sehen sie wieder, wie unglaublich experimentell unser Hector Berlioz schon um 1830 komponiert. Und das ist eine unglaublich schöne Szene. Das ist eine sehr poetische Szene und mit der hören wir auch auf. Zuvor erzähle ich Ihnen noch eine kleine Anekdote. Als ich ein kleiner Junge war, also 13, 14, 15 Jahre alt, da war ich Fahrschüler. Ich ging in Hannover zur Schule und musste dann immer mit dem Zug in ein Dorf fahren, wo meine Eltern wohnten. Und da habe ich die Zeit zwischen Schule und Zugfahrt in der Bahnhofsmission verbracht in Hannover und habe dort Hausaufgaben gemacht. Und in diese Bahnhofsmission kamen manchmal so merkwürdige Leute rein. Und einmal kamen so sehr, sehr gläubige, sehr orthodoxe, sehr religiöse Menschen zu mir und sagten, ah, junger Mann, können wir Sie mal kurz ansprechen? Und ich, ja klar, können Sie mich ansprechen? Ja, Sie sind ein junger Mann und die Jugend von heute, die hört die ganze Zeit Popmusik. Und wissen Sie, diese Popmusik, da musst du aufpassen, das ist reines Teufelszeug. Hör vor allem klassische Musik, hör bloß keine Popmusik. Nun ja, und darauf lächelte ich und erzählte Ihnen die Geschichte von der Symphonie Fantastique und habe die Herrschaften, glaube ich, nachhaltig verstört damit. Ja, meine Damen und Herren, also von dem Teufel sind Sie nirgendwo sicher, weder in der Popmusik noch in der Klassik, vor allem in der Klassik nicht. Und jetzt kommen wir zu dem wunderschönen Schlussteil aus dem langsamen Satz. Und als Antwort Gewittergrollen.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.